Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit. Das Magazin für Lebensart. Mit Martin Böttcher.
Eine neue Echtzeitfolge mit jeder Menge illegalem Zeug. Verbrechen, Vergehen, Grenzüberschreitung. Tja, nichts ist so aufregend wie ein Leben ohne Regeln. Wir treffen in dieser Ausgabe Menschen, die nicht auf eine Erlaubnis warten, sondern die Regeln brechen. Grenzen eben überschreiten, Illegales tun. Natürlich immer aus Gründen. Hier schon mal ein paar Stichworte.
Legalität ist die gesetzliche Zulässigkeit einer Handlung, einer Duldung oder eines Unterlassens. It's illegal if
you are a gypsy. Bewusst ist es, glaube ich, den meisten, dass die Art und Weise, Fußball zu gucken, nicht ganz den geltenden Regeln entspricht. Ordnungswidrig.
Tabu. Mir ist es dann wichtiger, die künstlerische Aussage zu treffen. Und bei mir gibt es ganz andere Regeln, die nicht unbedingt sich an Legalität oder Illegalität aufhalten.
Widerrechtlich und strafbar noch dazu.
Man darf nicht mit dem Handy telefonieren, vor Ampeln muss man halten und die durchgezogenen Linien darf man auch nicht überfahren.
Hartz IV bedeutet eigentlich, sich ständig wehren zu müssen. Also aufs Konto darf das Geld überhaupt nicht kommen.
Legal, illegal, scheißegal, unser Thema heute hier in der Echtzeit. Und wo das immer wieder auftaucht, das ist natürlich im Internet. Diskussionen um illegale Downloads, illegales File-Sharing werden ja da immer wieder geführt und begleiten das Netz eigentlich von Anbeginn an. Seit einer Weile gehört auch illegales Streaming in diese Reihe und das wird gerade nochmal richtig interessant. Zum einen, weil die Streaming-Dienste so richtig aufrüsten. Seit November 2019 macht Apple TV Plus Netflix Konkurrenz mit exklusiven, prominent besetzten Serien. Und jetzt Ende März, da wird in Deutschland Disney Plus starten, vor allem mit Star Wars und Marvel-Filmen. Zum anderen werden jetzt im Frühjahr aber auch die Rechte für die Fußball-Bundesliga neu vergeben. Ein Milliardengeschäft. Und offensichtlich hat man da keine Angst vor illegalem Streaming. Beziehungsweise wir haben uns mal gefragt, wie sehr vielleicht die Illegalität und das Streaming miteinander zu tun haben. Und das haben wir mit Hilfe unserer Reporterin Lydia Heller gemacht. Hallo, Tag.
Hallo.
Wir haben dich losgeschickt. Du bist dahin gegangen, wo es etwas zu sehen gab, nämlich in Sportkneipen.
Ja, ne? Das liegt nahe, dachte ich. Und ich war dann im Prenzlauer Berg. Das hier ist das Alois. Das ist eigentlich eine Tapas-Bar, aber es ist auch, wie ich jetzt weiß, eine Anlaufstelle für Fans von Werder Bremen und Fortuna Düsseldorf.
Was hier, Radio Fritz oder was?
Sehe ich aus wie Fritz? Entschuldigung, ich bin 20 Jahre zu alt für Fritz.
Was machst du denn? Was ist denn? RTL?
Deutschlandfunk Kultur. Ja, und ihr? Wieso guckt ihr hier und nicht zu Hause?
Weil das die beste Werder-Bremen-Kneipe ist.
Was ist hier los?
In ganz Deutschland.
Guckst du zu Hause auch Fußball?
Natürlich, von mir zu Hause Fußball.
Über?
Also generell über Sky, klar.
Ihr redet da über Pay-TV, ne?
Genau, die gucken über Bezahlfernsehen. Sky ist Bezahlfernsehen. Und ich habe mal nachgeguckt, wenn man das abonniert dann, und man möchte Champions League und erste und zweite Bundesliga und DFB-Pokal gucken, dann kostet das Paket im ersten Jahr 24,99 Euro im Monat und danach sogar 49,99 Euro im Monat.
Was gar nicht so wenig ist, da überlegt man schon zweimal, ob man sich das leisten kann. Zumal man ja trotzdem gar nicht alle Spiele sehen kann,
genau,
oder?
Genau. Die Übertragungsrechte, also wenn wir jetzt mal bei Fußball eben bleiben, die werden ja im Vierjahresrhythmus neu vergeben und da geht's dann jeweils pro Zyklus um mehr als 4 Milliarden Euro, also richtig viel Geld. Und neuerdings bewerben sich da ja eben nicht mehr nur die Free-TV- und Pay-TV-Anbieter um diese Rechte, sondern auch Streaming-Dienste, wie zum Beispiel DAZN oder Amazon Prime. Und DAZN überträgt ja jetzt schon die Freitagsspiele der ersten Bundesliga und auch einige Sonntags- und Montagsspiele.
Tja, und das wird dann für die Fans undurchsichtig.
Ja. Und für die Kneipenbetreiber ist es auch ziemlich nervig. Das hat mir dann im Alois Peter erzählt, der arbeitet da an der Bar.
Technisch, man braucht ja dann, wenn Amazon dann mit einsteigt, braucht man wieder höchstwahrscheinlich einen anderen Receiver. Dann muss man gucken, ob der Stream funktioniert, so wie sie sich das vorstellen. Das haut ja auch nicht immer hin. Dann darf ja nicht passieren, dass hier, was weiß ich, 50 Leute sind und wir haben mit einmal keinen Stream. Wir können nicht übertragen oder so. Also das wäre fatal.
Kannst du es ungefähr so abschätzen, also so eine Hausnummer, was euch das kostet, so an Technik anschaffen, an Abogebühren?
Das weiß ich gar nicht genau. Der Chef, der ist im Moment nicht da, aber es sind schon etliche Tausend, die da bezahlt werden müssen. Und hier ist auch vor drei, vier Jahren nochmal ordentlich erhöht worden. Gerade hier Prenzlauer Berg. Sky hat das begründet damit, dass hier großes Fußballinteresse vorherrscht und deshalb die Gebühren nochmal erhöht
das
werden.
Das ist regional verschieden?
Das ist tatsächlich regional verschieden, ja. Ob man das jetzt in Mahlsdorf überträgt oder hier im Prenzlauer Berg, ja, ist ein Unterschied.
Und das habe ich tatsächlich hinterher nochmal nachgeguckt. Für eine große Sportbar in einer Großstadt, da können das tatsächlich bis zu 1200 Euro im Monat werden.
Wir wollen ja hier so ein bisschen über die Illegalität auch sprechen, über das illegale Streaming. Für so eine Sportsbar ist das vermutlich keine Option, weil man sich das nicht erlauben kann. Da wird wahrscheinlich auch kontrolliert. Aber wie ist das mit den Fans? Ist für die vielleicht ja illegales Streaming manchmal ein Thema?
Natürlich nicht.
Also mir ist es meistens so aufwendig, danach zu gucken und ich mache das nicht.
Ja, die Qualität stimmt dann meistens auch nicht so in der Form.
Ja, ich gucke Sky Go, ehrlich gesagt, über das Abo meiner Eltern.
Und kennst du dich aus mit diesen Webseiten, wo man so illegale Streams gucken kann?
Ja, das habe ich vor ewigen Zeiten, als ich Student war, da habe ich das gemacht, da kannte ich mich auch aus, aber mittlerweile nicht mehr. Nee.
Was ich gehört habe, man kriegt tierisch viel Werbung und irgendwelche nicht öffnenswerten Sachen aufgerufen, aber keine Ahnung, mache ich nicht.
Ja, wir kennen das ja alle. Ne? Wir machen das alle nicht. Ne?
Nein, wir machen das nicht. Aber wir kennen es dann doch und die Fans in der Sportbar, die kannten es dann natürlich auch von Freunden. Und einen dieser Freunde habe ich dann auch nochmal besucht. Da hatte er gerade gegoogelt nach Fußball-Livestreamen.
So, das ist jetzt irgendeine Bezahlseite.
Ja, die willst du ja nicht, wenn ich das richtig verstanden habe.
Die suche ich in der Tat nicht.
Sag noch mal kurz, welches Spiel?
Tottenham-Chelsea möchte ich mir ansehen.
Jetzt in der.
Siehst du, und dann öffnest du die Seite und dann kommen hier irgendwelche Casino-Werbeteile rein. Das nervt total. Aber es ist natürlich eine wahnsinnig große Bibliothek, was du dir ansehen kannst, wenn du die Werbung überstanden hast. Also es ist auch nicht nur.
Nicht nur Bundesliga.
Nee, es ist international und dann. Auch nicht nur Fußball, sondern auch Basketball zum Beispiel, Tischtennis, Tennis.
Ja, ich sehe gerade das Werbebanner jetzt zum Beispiel, das steht fast eine Minute und man kann es gar nicht zumachen. Also man muss es sich angucken und
ja,
das überdeckt den.
Und die Zeit läuft auch nicht runter.
Stimmt.
Und wenn ich regelmäßig Fußball gucken würde, dann würde ich wahrscheinlich auch ein richtiges Abo haben. Aber für mal so ein Spiel sehen oder mal 10 Minuten reingucken.
Aber wie ist das mit ihm? Hat er so gar keine Angst, erwischt zu werden? Weil es ist ja inzwischen schon nicht so ganz einfach, illegale Sachen sich anzugucken und dabei nicht erwischt zu werden.
Und es drohen, wenn man erwischt wird, tatsächlich sogar zwischen 350 und 500 Euro Strafe. Und wenn File-Sharing noch mit im Spiel ist, dann können es sogar bis zu 1500 Euro sein.
Aber?
Naja, also.
So richtig gefährlich ist es jetzt hier aber nicht beim illegalen Fußball gucken. Man hat nicht wirklich das Gefühl, dass jetzt hier was krass Verbotenes passiert und man hat kein Unrechtsbewusstsein oder so, dass man was.
Bewusst ist es, glaube ich, den meisten, dass die Art und Weise, Fußball zu gucken, nicht ganz den geltenden Regeln entspricht.
Ja, aber egal.
Ja, egal schon, weil ich glaube, so ein Unrechtsbewusstsein müsste man ja dann auch den Pay-TV-Anbietern entgegenbringen. DAZN, Sky. Und das hat, glaube ich, fast niemand. Also die nagen jetzt nicht unbedingt am Hungertuch und sind auch nicht entscheidend für das Glück oder Unglück der Gesellschaften. Sie kaufen halt die ganzen gesellschaftlich wichtigen Sportereignisse und vermarkten sie nur auf ihren eigenen Sendern. Also ist das ja sowas wie eine gute Piraterie vielleicht sogar.
Robin Hood. Ich war hier bei Robin Hood. Ja. Jetzt weiß ich auch, welchen Namen ich offiziell sagen soll.
Robin.
Ihr hattet offensichtlich Spaß miteinander, du und dieser Robin Hood des illegalen Streamings. Aber Sky und DAZN, die finden sowas wahrscheinlich nicht so lustig.
Ja, wahrscheinlich nicht. Es gab ein Gutachten 2018, habe ich im Handelsblatt gefunden. Darin war die Rede von 700 Millionen Euro wirtschaftlichem Schaden, der pro Jahr durch diese Fernseh-Robin Hoods verursacht wird. Aber andererseits habe ich mal nachgerechnet, allein Sky hat 2018 fast 18 Milliarden Euro Umsatz gemacht in Europa. Also ich glaube, glaube, die Pay-TV-Anbieter, die wissen das auch, dass die da nicht mit so viel Mitleid rechnen können. Und ich hatte ja sogar noch angefragt nach Interviews bei Sky und bei DAZN, weil ich da nochmal direkt nachfragen wollte. Aber da hatte irgendwie keiner Zeit für ein Interview, kann auch an Weihnachten gelegen haben. Aber ich habe von Sky dann eine Antwort bekommen per Mail, total floskelhaft, dass die sich nach Kräften darum kümmern werden und die Behörden unterstützen im Kampf gegen die Piraterie. Und der Sohn hat ganz lustig per Mail geschrieben, in der Absage zum Interview, sie würden diese Thematik grundsätzlich nicht überschwänglich detailliert beantworten wollen.
Mhm. Ein Punkt vielleicht noch zum Schluss. In den Meldungen zur Neuvergabe der TV-Rechte für die Fußball-Bundesliga jetzt im Frühling, da war auch zu lesen, dass der Chef der deutschen Fußballliga, Christian Seifert, große Hoffnung in den sogenannten Digital Native setzt. Also die Generation, die mit dem Internet aufgewachsen ist, die nämlich sei, und das ist ein Zitat, nicht mehr die Generation gratis und hätte verstanden, dass Inhalte im Internet Geld kosten und dass sie einen Wert haben. Meinst du, er liegt richtig? Also die Digital Natives bedeuten auch gleichzeitig so ein Ende der illegalen, der Kostenlos-Mentalität?
Ja, das wollte ich dann auch wissen. Also diesem Gutachten zufolge sind es Männer zwischen 18 und 23 Jahren, die Streaming nutzen, illegales Streaming. Und wie das bei den noch Jüngeren aussieht, das habe ich dann einen Freund aus der Klasse meines 16-jährigen Sohnes gefragt.
Wir gehen auf illegale Seiten oder erstellen uns Fake-Accounts und nutzen dann den kostenlosen Probemonat auf Seiten wie Sky oder DAZN aus.
Kannst du es mir mal zeigen?
Ist auch ganz leicht, auf 1-2 Minuten maximal. Und ja, da geht ihr einfach zuerst auf DAZN, alle Seiten sind auch unten verlinkt. Drückt auf Gratis-Monat starten.
Also auf YouTube guckt ihr natürlich erstmal jeder, ob man Sky oder DAZN kostenlos irgendwie bekommt oder Netflix. Und dann gibt man das halt bei YouTube ein und dann gibt's halt unendlich viele Tutorials auch dazu.
So Leute, dann geht ihr auf Lastschrift, dann öffnet ihr das neueste Tab, gebt ihr einfach Fake It ein. Erster Link hier, zack, zack. Geht hier runter zur IBAN, kopiert euch die, zack, fügt ihr eine Mitgliedschaft.
Du gibst halt einfach nur gefälschte Bankdaten und Namen ein, um sich damit einzuloggen.
Okay, dann guckt man sozusagen ganz legal DAZN, aber mit einer gefälschten Identität.
Ja.
Und diese Liste, die wir da gerade gesehen haben mit den Namen und mit den Kontonummern, sind die ausgedacht oder generiert oder sind die wirklich von irgendjemandem geklaut?
Es wird immer damit geworben, dass das generierte Accounts sind und generierte Namen und generierte Adressen. Aber so genau weiß ich das jetzt nicht.
Überhaupt weiß er das alles nur von einem Freund.
Natürlich, klar. Ich glaube, auf die Digital Natives muss man da nicht so sehr setzen. Lydia Heller war da, wo es so ein bisschen illegal wird, beim illegalen Streaming und auch beim legalen natürlich. Vielen Dank.
Gerne.
Noch mehr Regeln und Gesetze, über die man sich aber nur schwer hinwegsetzen kann, jetzt. Menschen ohne Arbeit, die auf Unterstützung angewiesen sind, die sehen sich etlichen repressiven Regeln unterworfen. Was wohlklingend als Fördern und Fordern verkauft wird, ist für sie vor allem staatliche Gängelei. Erreichbarkeitsanordnung, Totalüberwachung, Containern verboten, das sind nur so ein paar Stichworte. Bernd Beistand, so will der Aktivist, der sich für eine Erwerbsloseninitiative stark macht, genannt werden, der erzählt uns das Ganze mal aus seiner Sicht.
Erst Studium, dann Auslandsaufenthalt und dort gearbeitet. Deshalb keine Ansprüche auf Arbeitslosengeld 1 und bin dann zurückgekommen in die Bundesrepublik. Und dann in den Moloch Hartz IV gefallen und dort auch nicht wieder rausgekommen. Das ist jetzt 10 Jahre und habe mich aber auch immer politisch engagiert in Erwerbsloseninitiativen. Das Problem ist ja, dass man zu den am besten überwachten Bürgern dieser Republik gehört. Man wird durchleuchtet, man hat automatische Datenabgleiche, die Kontoauszüge muss man vorlegen, ne, man muss erreichbar sein. Es gibt die Erreichbarkeitsanordnung, also man muss seine Briefe lesen und öffnen. Da steht ja eine Frist drin, die man dann einhalten muss. Und dann muss man beim Amt erscheinen. Das sind ja diese Meldeversäumnisse, die dann auch so häufig durch die Medien gehen. Nur ein leerer Briefkasten ist ein guter Briefkasten. Denn ein Brief vom Amt bedeutet eigentlich immer Ärger. Und wenn man dann doch mal noch Freunde hat, wo man hinreisen kann oder so, dann muss man sich eigentlich abmelden bei seinem Arbeitsvermittler. Aber das ist natürlich eine dämliche Prozedur. Da muss man irgendjemandem erzählen, wo man hin will und warum. Und dann kann es schon mal sein, dass man halt einen Freund fragt, der guckt, ob ein Brief drin ist. Ja, und das Traumjobangebot, das ich in 10 Jahren Hartz IV noch nicht hatte. Ich muss einer fremden Person, meinem Arbeitsvermittler, das ist eine Behörde, muss ich mein Leben erklären und was ich mache und wann. Und es spricht natürlich nichts dagegen. Und die meisten machen es ja auch. Also man hat ja 21 Tage frei, wo man dann sich abmelden kann und dann aber am nächsten Tag dann auch wieder erscheinen muss, wenn man wieder da ist. Dagegen spricht nichts, aber es nimmt einem die Freiheit. Und das ist Hartz IV ja per se. Hartz IV bedeutet eigentlich, sich ständig wehren zu müssen. Diese Illusion, dass man auf der Couch liegt und sein Geld kriegt, das ist ja nicht so. Am jeden 31. musst du eigentlich zittern, ob dein Geld auf dem Konto ist und ob deine Miete überwiesen worden ist. Das ist kein schöner Zustand. Das ist ja das Existenzminimum. Und sobald das Geld nicht kommt, hast du ein echtes Problem, weil du nichts mehr kaufen kannst. Hartz IV bedeutet Vereinzelung, ganz klar. Man verliert Freunde, man verliert soziale Kontakte. Deshalb verreist man eigentlich auch nicht mehr. Aber manchmal hat man eben doch Familie, wenn man Glück hat. Die haben vielleicht auch noch die Bahnkarte finanzieren, was ja auch niemand wissen darf. Also aufs Konto darf das Geld überhaupt nicht kommen, weil das, was auf dein Konto kommt, ist ja Einkommen. Selbst das Essen bei Oma stand mal unter Verdacht, Einkommen zu sein, oder die Krankenhausverpflegung. Diese beiden Sachen musste das Bundessozialgericht sogar klären erst, dass es kein Einkommen ist. Also man steht da halt immer unter so einem Generalverdacht. Vereinzelt wird man ja sowieso einfach, weil wo soll man hin? Ja, wen lernt man noch kennen? Wer will einen noch kennenlernen auch? I'm totally together. Ganz wichtig, dass niemand eigentlich allein zum Amt gehen sollte. Es gibt im § 13 SGB 10 das Recht auf einen Beistand. Und niemand muss allein zum Amt, ist auch zu so einem Slogan geworden, der sich in ganz Deutschland eigentlich durchgesetzt hat, wenn es irgendwo aktive Erwerbsloseninitiativen gibt. Das ist das, was ich, wenn ich als Beistand mitgehe, immer wieder höre. So freundlich und so kompetent wurde ich noch nie behandelt. Wenn man nicht alleine ist und diese Vereinzelung, die Hartz IV ja auch bedeutet, irgendwo aufbricht, dann ändert sich doch schon sehr viel. Manchmal muss es auch mehr als ein Beistand sein, denn weil der Fall so dringend ist, dass es dem Sachbearbeiter auch vermittelt werden muss. Da wird es dann ein bisschen illegal, weil im Gesetz steht ein Beistand. Wir haben das Wort Beistand immer nicht als Zahlwort ausgelegt, eins, sondern man braucht halt einen Beistand für den Inhalt, einen Beistand zum Händchen halten etc. Und dann können es auch mal 2, 3 oder 4 Beistände sein, um die Dringlichkeit zu vermitteln.
Wer sind die am meisten überwachten Bürgerinnen und Bürger? Vielleicht sind es bei uns die Menschen im Hartz-IV-System.
Es gibt sie, die Menschen, die nachts an der Fußgängerampel auf grünes Licht warten, selbst wenn weit und breit kein Fahrzeug zu sehen ist. Und dann gibt es die anderen, die sogar eine Schranke am Bahnübergang nicht aufhalten kann. Vielleicht ist Mischa Leinkauf so einer, der keine Regeln respektiert, jedenfalls nicht als Künstler. In New York hat er mit seinem Partner die US-Flagge auf der Brooklyn Bridge durch eine weiße Fahne ausgetauscht, dafür Ärger bekommen. Er schickt Drohnen nach Süd- und Nordkorea, er taucht illegal zwischen Israel und Ägypten hin und her. Das alles sind gefährliche und möglicherweise illegale Kunstaktionen. Auf jeden Fall holt sich Mischa Leinkauf dafür keine Erlaubnis ein. Hallo Mischa Leinkauf.
Hallo, schönen guten Tag.
Erstmal so allgemein gefragt, sind Sie ein Krimineller?
Na, ganz und gar nicht. Aber grundsätzlich würde ich mal sagen, diese Definition stelle ich schon grundsätzlich als Künstler so ein bisschen in Frage. Durchaus gibt es auch bei mir eine gewisse kriminelle Energie, glaube ich, würden andere mit Sicherheit sagen. Ich selber sehe das überhaupt nicht so. Ich sehe dann eher so Räume, Architekturen oder auch so Gesetze eher frei und unabhängig sozusagen.
Aber wenn Sie dann so eine Aktion planen, wie zum Beispiel Ihre letzte, was geht da in Ihrem Kopf vor? Diese Arbeit hat ja den Titel Fiktion einer Nicht-Einreise. Dabei haben sie unter anderem als Taucher die Grenze zwischen Israel und Ägypten überschritten oder übertaucht. Man könnte auch sagen, sie haben diese Grenze verletzt. Wo genau zwischen Legalität und Illegalität befinden sie sich da?
Naja, wie gesagt, würde ich glatt nochmal auf meinen Vorwort kommen. Also ich unterscheide da gar nicht so zwischen Legalität und Illegalität, weil ich diese Räume als sehr freie Räume grundsätzlich erstmal wahrnehme. Die Frage ist ja für mich eine ganz andere, nämlich wie kann ich gewisse städtische Räume oder Architekturen visuell umdeuten, um bestimmte Punkte daran künstlerisch klarzumachen oder deutlich zu machen. In dem Fall ging es mir für diese Arbeit Fiktion einer Nichtanreise um Staatsgrenzen und so territoriale Abschottungsmaßnahmen von Nationalstaaten und wollte die in gewisser Weise in Frage stellen beziehungsweise die Absurdität aufzeigen.
Aber bedeutet das, dass Sie als Künstler sich gar nicht tatsächlich im Vorhinein, wenn Sie Ihre Aktionen, Ihre Arbeiten planen, sich gar keine Gedanken darüber machen, ob das legal oder illegal sein könnte und was das auch für Folgen haben könnte?
Doch, ich mache mir sehr, sehr viele Gedanken darum tatsächlich, denn alle Arbeiten, die ich je gemacht habe, sind sehr wohl und sehr detailliert recherchiert, auch mit dem Hintergrund zu wissen, was passiert, wenn man dabei entweder erwischt wird oder tatsächlich Ärger kriegt. Aber in dem Fall, mir ist es dann wichtiger, die künstlerische Aussage sozusagen zu treffen und dafür muss ich gewisse Grenzen überschreiten. Ich finde, dass die Kunst das auch sollte, Mut zum Risiko zu zeigen und ich habe genauso Grenzen in meinem eigenen Kopf, die ich versuche künstlerisch zu überschreiten. Und bei mir gibt es ganz andere Regeln, die ich für mich selber oder mein Leben oder für meine Umwelt festlege, die nicht unbedingt sich an Legalität oder Illegalität aufhalten, sondern eher an ethischen oder moralischen Regeln oder Normen, an die ich mich genauso halte oder für die ich einen gewissen Wertraum für mich herstelle.
Ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, Sie haben mit Ihrem damaligen Partner zusammen in New York auf der Brooklyn Bridge die US-Flagge entfernt und durch eine weiße Flagge ersetzt. Sie konnten damit rechnen, dass das rechtliche Folgen haben wird, hat es auch gehabt. Sie dürfen nicht mehr in die USA einreisen, habe ich gelesen. Was ist das Künstlerische daran? Was unterscheidet das von, sagen wir mal, einer Mutprobe, wie es zum Beispiel so ein S-Bahn-surfender Jugendlicher unternimmt?
Na, hoffentlich eine Menge, aber das sollen die Menschen, die diese Arbeit gesehen haben oder später dann auch im Museum oder in der Galerie wahrnehmen, sollen das mal für sich selber entscheiden. Ich entscheide ja nicht, wie die Arbeit wahrgenommen wird am Ende. Für mich ist es ganz klar, in dem Fall mit der Arbeit in New York sind übrigens weiße amerikanische Flaggen mit den Stars and Stripes drin, nur ist die komplett entfärbt, ist der eigentliche ausschlaggebende Punkt, diesen Wahnsinn, der in Amerika herrscht, von so Polizeiüberwachung und einer unglaublichen Angst vor Polizeiverfolgung, Festnahmen, vor Ärger, den man kriegt mit dem Gesetz, in Frage zu stellen. Und die Arbeit basiert auf einer eigenen Erfahrung damals mit meinem Kollegen, dass wir selber bei unserem ersten Besuch in New York und unserer ersten Ausstellung vor vielen, vielen Jahren das Gefühl hatten, diese Stadt bremst uns eigentlich in der Art und Weise, wie wir normalerweise arbeiten, nämlich uns Freiräume in der Stadt zu suchen, die wir als Freiräume deklarieren, die wir darstellen, indem wir diese zweckentfremden und dadurch zeigen, dass es noch ganz andere Räume gibt als die Normen, in denen man sich normalerweise bewegt. Und da ein Zeichen zu setzen, zu sagen, auch in einer Stadt wie New York ist das natürlich möglich, sich Freiräume dann eben zu erkämpfen, war klar, dass gewisse Grenzen überschritten werden müssen von unserer Seite. Und das stört mich nicht als Künstler, das ist eher Ansporn für mich als Künstler, das auch zu probieren.
Wie ist das denn bei Ihnen? Wie genau wägen Sie ab, ob sich das Risiko, das Sie bei solchen Aktionen, auch vielleicht bei dieser Grenzüberschreitung zwischen Israel und Ägypten, das ist ja zumindest an Land eine streng gesicherte Grenze und die Israelis verstehen da, glaube ich, auch keinen Spaß. Wie ist das? Wie wägen Sie das Risiko ab?
Also es gibt viele Arbeiten, die eigentlich so entstehen, dass es eine erste Idee gibt, die ich meistens selber für praktisch unmöglich halte. Diese Unmöglichkeiten in meinem eigenen Kopf, die reizen mich dann aber meistens sehr. Wenn diese Ideen sich verfestigen über eine gewisse Zeit und ich die nicht aus meinem Kopf kriege, dann fange ich an, ernsthaft zu recherchieren, ob man das nicht doch tatsächlich irgendwie hinbekommen könnte. In dem Fall habe ich schon sehr viel recherchiert, bin aber immer wieder an so Grenzen gestoßen bei der Recherche, weil mir eigentlich keiner so richtig helfen konnte, wie denn die Unterwasserbedingungen sind, wie denn die Überwachungsmaßnahmen dort wirklich sind. Weil mit den ganz offiziellen Stellen konnte ich logischerweise nicht reden, weil schon immer klar war, das will ich ganz bewusst an den Kontrollmechanismen an einer Staatsgrenze vorbei machen. Um diese Absurdität dieser hochgerüsteten Grenzwelle und Grenzanlagen heutzutage deutlich zu machen. Und da gehört dann am Ende eine gewisse Form von Naivität auch dazu, tatsächlich sich einfach an diesen Orten mit den Begebenheiten auseinanderzusetzen und Lücken im System zu finden.
Sie haben es vorhin schon mal kurz erwähnt, die Erkundung von Räumen ist ja auch so ja eins Ihrer Hauptinteressen. Eine Klage lautet ja immer, dass die Freiräume weniger werden, nicht nur in den USA, sondern insgesamt in allen Ländern im öffentlichen Raum. Meistens wird es privater, also abgegrenzter. Wie nehmen Sie die Welt insgesamt so wahr?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich nehme die Welt eigentlich als eine unglaubliche Diktatur war, um ehrlich zu sein. In Bezug auf Freiräume und öffentlichen Raum ist es, würde ich sagen, eine Diktatur des Zwecks. Das heißt, meiner Meinung nach sind heutzutage so im zeitgenössischen Raum und in Großstädten praktisch alle Räume einem gewissen Zweck untergeordnet. Das heißt, hier machst du das, dort darfst du das, hier sitzt du, hier stehst du, hier läufst du, hier bewegst du dich. Es gibt so schöne Beispiele von Künstlern, Künstleraktionen, wo sich jemand einfach in einem Shoppingcenter einfach nur hinstellt und nach einer Viertelstunde die Kamerasysteme Alarm schlagen, weil Stehen gehört nicht zum normalen Bewegungsmuster in einer Shoppingmall zum Beispiel. Diese ganze Zweckorientiertheit, die stelle ich halt ganz deutlich in Frage, weil ich bin in der DDR groß geworden, also was heißt groß geworden, ich war 12, als die Wende war und in dem Berliner 90er dann sozusagen groß geworden in meiner Jugend und da gab es einen ganz anderen Umgang mit öffentlichen Räumen, nämlich tatsächlich einen sehr freien, weil es Leerstände gab, weil es Flächen zur Verfügung gab, weil es Lücken zwischen den Gebäuden gab und innerhalb der Gebäude, die genutzt wurden für sehr, sehr unterschiedliche Sachen. Und diesen Freiraum, der sich nicht nur in der Stadt widerspiegelt, sondern dann am Ende auch in den Köpfen, glaube ich, der Menschen oder der Gesellschaft, den vermisse ich ganz deutlich und den versuche ich auf künstlerische Art und Weise mir wieder zu erobern.
Sagt Mischa Leinkauf. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Gerne.
Nächster Halt in dieser Echtzeit-Sendung über Regeln und Gesetze, an die sich keiner hält, Mexiko-Stadt. Früher konnte man sich dort seinen Führerschein einfach kaufen. Seit einigen Jahren muss man, wie bei uns, eine Prüfung ablegen. An der krassen Situation, so berichtet Anne Dämmer, hat sich aber gar nichts geändert. Im Verkehr macht jeder immer noch, was er will.
Eine Kreuzung im Zentrum von Mexiko-Stadt. Es gibt kein Durchkommen. Autofahrer schieben sich Stoßstange an Stoßstange voran. Ein Zustand, den viele kaum aushalten und dann einfach mal auf die Hupe drücken. Ein Mann mit einem dicken blauen SUV versucht, auf den Seitenstreifen auszuweichen und rechts zu überholen. Seit der Einführung der Führerscheinprüfung hat sich nichts verändert, meint Francisco, der als Fußgänger vor einer Ampel wartet. Es gibt einfach zu viele Autos, dann noch Baustellen. Die Leute sitzen hier teilweise Stunden im Auto. Wahrscheinlich ist die Verzweiflung so groß. Die Leute wollen einfach nur nach Hause. Da vergisst man schon mal die Regeln, die man bei der Prüfung abgelegt hat. Miguel hat seinen Führerschein noch vor 2 Jahren für umgerechnet rund 40 Euro einfach kaufen können. Aber er kenne die Regeln, beteuert er. Man darf nicht mit dem Handy telefonieren, vor Ampeln muss man halten und die durchgezogenen Linien darf man auch nicht überfahren. Das ist so das Wichtigste. Beim Wort Schulterblick winkt er ab, es gebe ja den Rückspiegel. Ein Motorradfahrer, der eigentlich laut Straßenverkehrsordnung auf einer Spur bleiben sollte, fährt im Slalom, sucht sich seine Lücken im Verkehrschaos und sägt dabei fast die Autospiegel ab. 2 Fußgänger versuchen, einen Zebrastreifen zu überqueren, aber auch hier versperren ihnen die Autos den Weg. Die Autofahrer wissen ja teilweise noch nicht einmal, wie sie anständig abbiegen sollen. Das Problem ist, dass die Leute generell von niemandem Respekt haben.
Das ist das Problem.
Wer als Fußgänger oder Fahrradfahrer auf seinem Recht beharrt, der wird beschimpft. Und nicht nur das. In Mexiko-Stadt sterben im Schnitt täglich 3 Menschen bei Verkehrsunfällen. Generell findet Aimee die Einführung der Führerscheinprüfung sinnvoll. So müssen sie zumindest unter Beweis stellen, dass sie Auto fahren können. Die neue Generation der Autofahrer. Bislang hat sie sich auf den Straßen von Mexiko-Stadt noch nicht durchgesetzt.
Rot ist eine Farbe, kein Hindernis, jedenfalls für Verkehrsteilnehmer in Mexiko.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Chor der Tiere bitte zum 1x1 auf Position fürs dritte Bild. Wald.
1, 2, 3.
Gans, Schwein, Hecht, Stier, Fuchs, Hexe, Ziege, Wachtel, Nashorn, Zebra.
Also im Karneval der Tiere wieder nur der Chor erzählt.
Spiele. Wettkampf mit dem Sportbogen. Go-Spiel. Es macht sich zwar nicht sonderlich gut, aber Fußball ist auch interessant.
Ich begrüße alle zum heutigen Arche-Plenum.
Plenum, Popenum.
Nur mir ist ein bisschen übel.
Top 1, die Frösche haben das Wort, bitte.
Wir beantragen schwimmen gehen. Wir wollen gern schwimmen gehen.
Schwimmen?
Ins tiefe, böse Wasser.
Also das geht natürlich gar nicht. Wir sind hier auf der Arche präzise, weil keiner ins Wasser soll.
Aber wir sind Amphibien.
Ich mag Amphibien nicht.
Abgenehm. Nächster Tagesordnungspunkt.
Nächster Tagesordnungspunkt, die Toilettensituation.
Und damit lassen wir das große Thema Leben ohne Regeln mal hinter uns. Es wird Zeit für unsere Serie.
Er gibt dir von früh bis spät,
dass sie mal glücklich werden,
die nötige Stabilität.
Er jault mit ihnen
und auch Struktur zurück.
Er lacht mit ihnen
um deinem Hundeleben.
Sie haben ja überhaupt gar keine Ahnung.
Endlich Sinn zu geben.
Das ist natürlich ein Problem.
Hundelebensberatung von Tom Heidhoff.
Hundelebensberatung, das kann einem bekannt vorkommen. Unsere Serie hat schon Preise gewonnen, beim Berliner Hörspielfestival etwa und beim Leipziger Hörspiel Sommer. Worum geht es? Der Arbeitslose mit der Nummer 137569, der ist ein schwieriger Fall. Der Berater von der Arbeitsagentur hat kaum noch Hoffnung. Letzte Chance für 137569 ist ein Hund. Vielleicht gelingt die Eingliederung in den Arbeitsmarkt so. Der Arbeitslose ist nicht gerade begeistert, er mag nämlich gar keine Hunde. Aber aussuchen muss er sich trotzdem ein. Ringfrei zur ersten Runde.
Wir machen das ja nicht, um die Arbeitslosen zu schikanieren. Das hat ja alles wissenschaftliche Hintergründe.
Ja, dann kommen Sie mal rein. Kommen Sie mal rein, ja.
Hallo.
Ja, guten Tag.
Guten Tag.
Bitte, nehmen Sie doch gleich Platz.
Es liegt eindeutig hervor, dass die Arbeitslosen, die keinen Hund besaßen.
Dankeschön. Haben Sie Ihren Ausweis denn mit?
Sehr stark zur Verwahrlosung neigten.
Leider vergessen. Oh Gott, das ist ja wieder. Das fängt ja wieder gut an mit Ihnen. Das ist ja immer das Gleiche. Da muss ich mal. Moment, da muss ich.
Während die Arbeitslosen mit einem Hund einen sehr gut strukturierten Alltag und.
Ihre Nummer, wissen Sie die aus dem Kopf jetzt?
Die Nummer, die.
Die 5 ersten Buchstaben, wissen Sie die?
Also ich habe die ersten 2, weiß ich noch.
Ja, also geben Sie mir die mal, dann fange ich dann mal an. Ich weiß ja.
1, 3.
In der Folge eine wesentlich größere Lebensfreude hatten.
So, da haben wir sie ja, 137569. 137569, können Sie sich das nicht merken?
Das
137569.
137569.
Ja. Sie wissen aber noch, wer Sie sind.
Das weiß ich noch.
Gut,
das.
Oh Gott. Wie viele Jahrzehnte sind Sie denn schon arbeitslos?
Das ist jetzt seit 9 Jahren.
Also ein Jahrzehnt, kann man sagen.
So ungefähr, ja.
Naja. Naja, Sie sehen aber älter aus.
Das stimmt, das.
So, da habe ich Sie dann mal. 6 Fortbildungen, 3 Monate. Das hat ja alles nicht geklappt bei Ihnen.
Ja, so kann man es sehen. Wissen also Sie, vor 10 Jahren hatte ich mal ein gutes Ding, glaube ich. Da ja. Lief es aber.
Ja, aber doch nur ein halbes Jahr, wie ich hier sehe.
Ein halbes Jahr, das stimmt. Das
war ja auch nur eine befristete Tätigkeit.
Ganz genau, ja.
Bei einer Spedition als Möbelpacker.
Stimmt, ja.
Ja. Das haben Sie ja auch nicht lange durchgehalten.
Doch mal in 6 Monate.
Naja, aber nicht lange. 6 Monate ist ja nicht lange.
Für mich ist das lange. Also das ist, glaube ich, das
längste. Das glaube ich, das sehe ich ja in Ihren Akten hier, dass das lange ist für Sie. Also wir haben jetzt hier ein Problem mit Ihnen. Normalerweise hätten wir Ihnen einen Eurojob vermittelt, aber ich muss Ihnen sagen, es will Sie gar keiner haben.
Nee?
Nein, ich kann mit Ihren Unterlagen nie
Niemanden überzeugen Sie, wenigstens probeweise einzustellen. Was haben Sie denn da am Auge, sagen Sie mal? Schlagen Sie sich? Sind Sie aggressiv?
Ja, ich hätte ein Problem. Ne? Eigentlich bin ich nicht aggressiv. Ich bin ja geschlagen worden.
Ach so.
Da kann ich gar nichts dafür.
Na gut, dann ich muss mal eben einen Schluck Wasser nehmen. Hier
Aus der Studie geht auch ganz eindeutig hervor, dass Arbeitslose, die keinen Hund besitzen, unter ihrem Alltag mehr oder minder stark leiden.
Sie pendeln mit dem Kopf, sie laufen immer im Kreis und sie haben keinen Sinn. Sie sehen keinen Sinn in ihrem Leben.
Also das schauen wir jetzt mal. Also 13769. Ich kann Ihnen, ich sag 137 zu Ihnen, ja, das reicht ja.
Das reicht, ja.
Wenn ich Herr 137 sage, das müsste Ihnen doch reichen. Also es ist jetzt Folgendes, also wir haben einfach das Problem, dass wir mit Ihnen hier nicht weiterkommen. Und wir können ja mit Ihnen so auch nicht weiterarbeiten. Die Fortbildung funktioniert nicht. Es funktioniert der 1-Euro-Job nicht. Also es hat eigentlich gar keinen Sinn. Sie sind ja auch von sich aus nicht tätig.
Nein. Ich meine, ich warte darauf, dass man mir was anbietet.
Ich habe Ihnen was anzubieten.
Das hört sich gut an.
Ja, das hört sich mal was Gutes an. Und ich habe Ihnen da etwas ganz Neues anzubieten. Vorerst darf ich Ihnen sagen, wenn Sie diese Maßnahme annehmen, darf ich Ihnen 11,70 Euro zusätzlich bewilligen zu Ihrem Hartz IV.
Das hört sich gut an.
Gut. Sie kennen ja Tierheime.
Nee.
Waren Sie noch nie an einem Tierheim?
Nee, aber ich weiß, was es ist.
Das sind also Institute, da gibt es viele Tiere, speziell ausgesetzte Hunde, verlassene Katzen und dergleichen. Wir haben nun ein neues Konzept aufgebaut und Sie sind ausgewählt als einer der Ersten an diesem Modellversuch teilzunehmen. Und dieser Modellversuch besteht darin, Sie dürfen sich einen Hund aussuchen.
Oh, ich mag aber keine Hunde.
Das macht nichts. Sie können sich trotzdem einen Hund aussuchen. Jetzt geht es darum, diesen Hund, den dürfen Sie mit nach Hause nehmen und betreuen. Er wird sozusagen Ihr Partner an Ihrer Seite werden. Hm. Neben uns als Arbeitsamt kommt dieser Hund dazu. Hm. Ein Arbeitsamthund gewissermaßen. Hm. Arbeitsagenturhund, Entschuldigung. Ein Agenturhund. Den dürfen Sie auch einen eigenen Namen nennen, mit Absprache von uns. Es muss nicht eine Zahl sein.
Kein Schäferhund sein. Das kann also ein kleiner
Sie
sein.
Dürfen sich einen Hund aussuchen. Ich habe da mal einen Katalog für Sie vorbereitet.
Das ist schön, ja.
Da gucken Sie sich da mal Fotos aus dem Tierheim an. Und bitte sehr.
Dankeschön.
Vorsicht hier, dass Sie das nicht runterschmeißen. Das ist ja sehr wertvoll. Und Sie sind einer der Ersten, der mal gucken darf.
Das ist schön.
Jetzt schauen Sie doch mal.
Während die Arbeitslosen ohne Hund sehr stark zur Verwahrlosung neigten, hatten die Hundebesitzer einen sehr gut strukturierten Alltag. Sie standen regelmäßig früh auf, gingen täglich mit den Tieren in die frische Luft. Sie hatten Kontakt mit anderen Gleichgesinnten.
Schauen Sie doch mal, ob Sie da was Geeignetes finden.
Die sind aber riesig, die Viecher. Wir haben etwas Kleines da.
Den Wert eines arbeitslosen Menschen kann man auf diese Art und Weise natürlich hervorragend wieder ins Gleichgewicht bringen.
Naja,
so ein Dackel, der...
Da gucken Sie mal hinten mehr. Das geht ja der Größe nach im Katalog.
Sieht aber schlimm aus, die Viecher.
Naja, aber passt doch zu Ihnen. Sie sehen ja auch schlimm aus.
Das stimmt ja dann.
Ja.
Er gibt dir von früh bis spät die nötige Stabilität. Die nötige Stabilität.
Das ist erwiesen.
Und auch Struktur zurück.
Für die meisten jedenfalls.
Die Basis für dein Glück.
Die Studie hat auch... zu gleichen Teilen zusammengefasst, dass die Arbeitslosen ohne Haustier, wenn sie, ich habe ja in meinem Alltag sehr viel mit Arbeitslosen zu tun.
So ein Dackel, dann nehme ich mal so einen braunen Dackel.
Also ich weiß, wovon ich rede, und die Arbeitslosen ohne Haustier.
Einen braun wollen sie haben.
Oder geht das nicht?
Er gibt dir von früh bis spät.
Also,
einen braunen Dackel nehme ich, denn den da, den möchte ich.
Ja, den können wir Ihnen jetzt, warten Sie, darf ich mal sehen?
Die erzählen mir oft, dass sie den ganzen Tag Fernsehen schauen und abends immer noch deprimierter sein als am Morgen. Das ist ja kein Zustand.
Ach, das, der Dackel.
Die nötige Stabilität.
Also das wird ein Problem. Der Dackel ist ja krank. Das sehen Sie ja hier an der Markierung.
Ach, der ist krank.
Der hat eine Schuppenflechte.
Hundelebensberatung, Folge 1 und die Fortsetzung dann natürlich nächste Woche bei uns in der Echtzeit. Wir sind nämlich schon wieder am Ende hier. Ich bin Martin Böttcher, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.